waren einmal einige junge Männer unterwegs im Auto und der Fahrer war ein bisschen unaufmerksam, kam in Schleudern, überschlug sich, landete im Graben. Sie waren dort eingeklemmt, konnten sich nicht befreien und es hatte wohl auch keiner gesehen, dass sie von der Fahrbahn abkamen. Und jetzt hingen sie dort im Auto und nachdem so die erste Stille vorüber war, fragte einer dem anderen, was soll er machen? Angst machte sich breit und der eine kam auf die Idee, vielleicht sollten wir beten. Sagt der andere, ja, kannst du beten? Ich sagte, nein. So, kann jemand beten von euch? Und der eine ganz kleinlaut, ja, aber ich kann nur ein Gebet, das meine Mutter mir beigebracht hat. Ja, sagt er, dann bete das. Der betet, komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne das, was du uns bescheret hast. Das war das richtige Gebet. Und ich habe festgestellt, wenn ich jetzt auf mein Leben schaue, so häufig führt der Herr uns in eine Situation, wo wir genau das bestimmt nicht beten würden, oder? Aber wo wir eigentlich genau das beten sollten. Und ich möchte so ein bisschen das Thema fortsetzen, was wir letzten Sonntag schon hatten. Das Thema Vertrauen hat sich jetzt ja schon durch die Predigtreihe so ein bisschen so jetzt so eingebrannt und bin jetzt noch so bei der praktischen Umsetzung noch so ein bisschen hängen geblieben. Und Peter hat uns schon letztes Mal so ein paar wichtige Dinge auf den Weg gegeben, wie zum Beispiel die Koordinaten unseres Lebens sind bestimmt. Das ist mir zum Beispiel so hängen geblieben. Und sie sind nicht von irgendjemand bestimmt, sondern sie sind von unserem Herrn, dem Gott, der die Himmel und Erde geschaffen hat, von ihm festgelegt und bestimmt mit dem Ziel, dass alles, was uns begegnet, zum Besten mitwirken soll. Das ist das, was das Wort Gottes uns ganz unmissverständlich so lehrt. Und doch stellen wir doch fest, dass wir in solchen Situationen, wenn wir sie nicht verstehen, wenn wir sie nicht einordnen, zuordnen können, wenn wir nicht wissen, was jetzt zu tun ist, schwer verdauen. Und die Frage kommt auf, was mache ich jetzt? Und mich hat einfach in den letzten Monaten, muss ich sagen, ein Ereignis aus der Schrift ständig begleitet. Und wir werden uns heute mit Matthäus 14 beschäftigen, die Verse 22 bis 33. Und mich fasziniert der Text deswegen so, weil jeder Vers ist voller Trost und Lehre. Bevor wir zu dieser Geschichte kommen, es geht ja hier um das Ereignis, wo die Jünger auf dem See Genezareth sind, der Wind ist ihnen entgegen, Wellen schlagen hoch, sie haben Angst, Jesus ist nicht dabei und dann plötzlich taucht Jesus unerwartet auf. Ja, und dann kommt es zu einem ganz außergewöhnlichen Ereignis. Wahrscheinlich ist es das erste und einzige Mal, dass ein Mensch auf dem Wasser geht. Aber bevor wir uns diesem Ereignis jetzt zuwenden, kurz nochmal den Blick auf das, was davor geschah. Davor war Jesus in einer Einöde. Das war nicht untypisch für Jesus. Er hat gerne die Einsamkeit gesucht, um sich etwas auszuruhen und Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben. Aber die Menschen haben das mitbekommen und sind zu ihm geströmt und es war immer so, wenn die Menschen zu Jesus kamen, dann hat er sie nie weggeschickt. Und es hat sich jetzt eine große Menschenmenge dort versammelt. Wir lesen dort von 5000 Männern, dazu noch Frauen und sonstige, vielleicht Kinder oder Begleitpersonen. Das muss eine Riesenmenge gewesen sein. Und sie waren ganz Ohr. Sie lauschten den Worten Jesu. Sie waren so davon eingenommen, von dem, was Jesus ihnen sagte, dass sie überhaupt nicht drüber nachdachten, dass sie auch zwischendurch mehr essen und auch vor allen Dingen trinken mussten. Und sie waren nicht in der Stadt, wo man eben mal um die Ecke dort irgendwo bei einem Haus um Wasser bitten kann oder jetzt etwas zu essen bekommen kann. Es war nichts in der Nähe. Aber das ist schon mal so dieses Erste, was mich so fasziniert. Wenn Jesus das Evangelium weitergibt, dann vergessen die Menschen alles drumherum. Keine Sorgen, keine Ängste, alles ist zur Seite geschoben und sie blicken den Herrn an und lassen sich von dieser Wahrheit, die er weitergibt, füllen und sind voll und ganz zufrieden damit. Ja. Jetzt kommt aber die Situation, dass es Abend wird. Und wenn wir jetzt alle Evangelien dort zusammennehmen, dann wird den Jüngern klar, wir müssen jetzt hier so langsam abrunden, damit wir die Menschen in die Dörfer und in die Städte entlassen können, damit sie dann für ihr leibliches Wohl sorgen. Und Jesus ist damit nicht einverstanden. Und er sagt dem Philippus, wo bekommen wir jetzt Brot her? Und indem er das zu Philippus sagte, gibt es einen kleinen Einschub dort im Johannes 6, dass dort geschrieben steht, Jesus sagte das, um Philippus zu prüfen. Welche Antwort wird Philippus jetzt geben? Und wenn wir dann die ganzen Antworten der Jünger mal zusammentragen, dann sind diese Überlegungen eigentlich gar nicht dumm. Denn sie sagen, wir haben uns ein bisschen umgesehen, wir haben hier 5 Brote und 2 Fische. Nun, das waren jetzt nicht solche Brote. Ne? Das waren eben so kleine Brote, 5 Brote, 2 Fische für 5000 Leute, plus also Männer, plus Frauen, eventuell noch Kinder. Kommen Sie zum Ergebnis, da wird noch nicht mal ein bisschen für jeden dabei rauskommen. Völlig richtig. Also, was machen wir? Geld haben wir auch nicht genügend, wenn wir jetzt irgendwo einkaufen sollten. Also alles, was uns zur Verfügung steht, reicht nicht aus, um diese Menge zu speisen. Deshalb müssen wir jetzt hier die Unterredung, diese Belehrungen unterbrechen. Und jetzt ist das andere dran. Die Leute müssen Essen sich besorgen. Und Jesus sagt, nein, gebt ihr ihnen zu essen. Wie? Und das ist die Situation, die wir eigentlich ganz häufig im Leben haben. Es steht da, wir lesen eine Aufforderung in der Schrift und wir wissen nicht wie. Wie sollen wir das umsetzen? Was machen wir damit? So standen die Jünger auch vorm Rätsel, wie soll das gehen? Und dann sagt Jesus so, jetzt mit meinen Worten, bringt mir mal das, was ihr habt. Nicht mehr. Und das sollen sie im Vertrauen zu ihm bringen. Das tun sie auch. Im Vertrauen jetzt auf Jesus. Sie wissen zwar noch nicht, was er macht, aber sie wissen, in dem Moment, er wird was machen. Und sie bringen ihm das. Und dann dankt Jesus dafür. Und dann wird es ausgeteilt. Und diese Brote, die werden irgendwie nicht weniger. Jesus bricht das Brot und gibt immer so weiter, bis alle satt sind. Mit dem Fisch genauso. Und dann bleiben sogar nachher noch Reste. Das Reste bleiben ist der Beweis dafür, dass alle so viel gegessen haben, bis sie wirklich ganz satt waren. Wir sehen da, Jesus hat eine ganze Sache gemacht. Nicht nur so ein bisschen und reicht jetzt, ne? Sondern so viel, dass sie noch 12 Körbe, Handkörbe voll auflesen an Resten. So dieses Erlebnis haben die Jünger jetzt gemacht. Sie haben gesehen, Jesus kann aus menschlich gesehen unmöglichen Situationen eine Lösung schaffen. Und jetzt, wo sie das erlebt hatten und bestimmt auch voller Staunen waren, sagt Jesus zu den Jüngern, so, ihr nehmt jetzt euch ein Boot und fahrt hinüber. Das lesen wir jetzt, ab Vers 22, Kapitel 14, Vers 22. Und zugleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der 4. Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser, und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich! Zugleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Also das Erste, was wir hier sehen, ist, Jesus nötigt seine Jünger, in das Boot zu steigen und also in Richtung des anderen Ufers, also einmal den See zu überqueren. Das Wort nötigen spricht von einem Drängen. Jesus hat sie dazu gedrängt. So, mach das jetzt. Und sie gehorchen. Das ist oft so, ne? Also ich kenne das oft so bei den Kindern. Manchmal muss man sie nötigen, sagen: So, jetzt komm, jetzt mal los. Dann so hat Jesus auch gemacht. Also er sagte: Ich kümmere mich jetzt schon hier um die Leute, ich entlasse sie. Das ist auch wieder ein sehr schönes Bild. Jesus, der lässt nicht einfach die Leute dort so stehen und geht weg, sondern er kümmert sich um jeden Einzelnen, bis alle satt geworden sind, sowohl geistlich als auch irdisch. Und dann entlässt er an jeden. Er steht ihnen noch zur Verfügung, wenn jemand noch Fragen hat. Und nachdem er dort die Menschen so versorgt hat, hat er das Bedürfnis, selbst gestärkt zu werden. Er geht dort an einem einsamen Ort dort und hat Gemeinschaft mit seinem Vater, stärkt sich durch die Gemeinschaft mit seinem Vater. Warum? Jesus war ein Mensch wie wir. Er hat den ganzen Tag gegeben. Und jetzt musste er selbst wieder gefüllt werden, gestärkt werden. Und er erkannte die Notwendigkeit. Er wusste auch, es kommt jetzt eine neue Situation, wo er wieder dafür sorgen sollte, dass die Menschen Gott erkennen, die Herrlichkeit Gottes erkennen. Das war immer Jesu Ziel. Jesu Ziel auf dieser Erde war es, immer den Menschen die Herrlichkeit Gottes zu zeigen. Und die Herrlichkeit Gottes besteht in erster Linie durch die Erkenntnis seines Sohnes. Denn wir Jesus erkennen, erkennen wir Gott. Also Jesus drängt jetzt seinen Jünger und sie gehen. Sie steigen in das Boot, geht erstmal scheinbar alles gut. Da sind sie mitten auf dem See und dann kommt, wie das auf dem See Genezareth so typisch ist, ein tückischer Wind so von den Hängen und peitscht so in den See. Und dieser Wind ist ihnen entgegen, das heißt, die waren in einem Ruderboot und sie rudern und rudern und muss ziemlich deprimierend gewesen sein, bleiben auf der Stelle quasi stehen. Dazu kommt das Wasser, das noch reinschwappt. Und es waren hier keine Anfänger. Petrus war ein gewiefter jetzt Fischer und Seemann. Er kannte die Situation. Er konnte das gut einschätzen. Und wenn Seemänner, die es gut einschätzen können, die es gewohnt sind, Angst bekommen, dann ist die Situation ernst. Aber ich kann mir vorstellen, auch wenn wir das hier jetzt nicht konkret erwähnt bekommen, dass die Jünger sich untereinander gefragt haben: Wieso macht der Herr so etwas mit uns? Es war nicht ihr Weg. Das ist hier wichtig zu sehen. Es war nicht ihre Idee, jetzt mal den See zu überqueren. Sie waren hier nicht auf einem Weg des Ungehorsams. Im Gegenteil. Sie waren auf dem Weg des Gehorsams. Kennt ihr die Situation? Ihr lebt in einen Tag hinein, ihr habt morgens mit Gott Gemeinschaft gehabt, ihr habt euch an seinem Wort erfreut und ihr wisst, was heute dran ist. Und ihr wisst auch so im Herzen, das ist so der Wille Gottes, es ist der Weg. Ich bin mit dem Herrn unterwegs. Und plötzlich kommt ein Problem auf, womit ihr absolut nicht gerechnet habt und ihr versteht nicht, was los ist. Und ihr habt vielleicht dafür gewisse Dinge gebetet, wo ihr wisst, das ist jetzt nicht egoistisch gebetet. Und irgendwie läuft alles entgegengesetzt. Der Wind ist einem entgegen. Und du ruderst und tust und machst und versuchst zu verstehen, keine Antwort. Der Himmel ist schwarz, die Wellen kommen ins Boot, es droht zu sinken und du weißt keine Alternative. Du weißt absolut nicht mehr, was du machen sollst. Du schreist und betest, und als ob das Ganze irgendwo in diesem ganzen Wind und in dem Sturm einfach untergeht. In dieser Situation waren die Jünger. Die haben absolut keine Ahnung gehabt, was das sollte. Dann heißt es, ab Vers 25, aber in der vierten Nachtwache, das ist so zwischen 3 und 6 Uhr morgens, kam Jesus zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Jesus, er war nicht im Boot, aber dort auf dem Berg hat er sie gesehen. Und im Geiste war er die ganze Zeit bei seinen Jüngern. Sie haben ihn nicht gesehen, er hat sie aber gesehen. Er hat gesehen, dass sie in Not waren. Er hat gewusst, was sie brauchten. Und er kommt auf einem Weg zu ihnen, womit niemand von ihnen gerechnet hat. Das ist etwas, was wir immer wieder erleben oder auch etwas, was wir so nicht erwarten. Wir, wenn wir die Hilfe Gottes erwarten, meistens auf eine Art und Weise, die wir nachvollziehen können. Ja, wenn ich jetzt eine dicke Rechnung vor mir liegen habe, die ich bezahlen muss, dann erwarte ich, dass irgendwoher Geld kommt, dass ich das mit dem Geld bezahlen kann, oder? Das ist doch der typische Weg. Dass Gott auf eine ungewöhnliche Art und Weise jetzt zu mir kommt und mir hilft, damit rechne ich nicht. So war es hier. Jetzt kommt Jesus auf dem See und wir müssen uns ja vorstellen, es war jetzt vielleicht, wenn es so gegen 6 Uhr war, so eine leichte Dämmerung vielleicht, ja? Sonst war es ja stockdunkel. Und natürlich konnte man jetzt Jesus jetzt nicht so erkennen wie bei Tageslicht. Aber sie haben dort eine Gestalt gesehen. Da geht eine Gestalt. Und für sie, nachdenken, was kann das sein? Kommt eigentlich nur eins in Frage, ein Gespenst. Wer soll es sonst sein? Und das ist auch für uns Menschen so typisch jetzt, ja. Uns begegnet etwas, wir können es nicht einordnen, dann denken wir nach und sagen, ja, das kann ja eigentlich nur das oder jenes sein, aber das sind dann unsere Ideen, unsere vielleicht Erfahrungen oder das, was wir mal gehört haben. Das Interessante ist aber, sie kommen nicht darauf, dass es Jesus sein könnte. Sie haben vorher erlebt, dass Jesus unnatürliche Dinge tun kann. Aus 5 Broten und 2 Fischen so eine Menge zu machen, die 5000 Männer und Frauen dann speist. Dass Jesus aber auch in der Lage ist, auf dem Wasser zu gehen, auf den Gedanken kommen sie einfach nicht. Da können wir sehen, wie begrenzt wir Menschen sind in unserem Vorstellungsvermögen. Wie viel trauen wir Gott zu? Wenn wir das Bild von den Jüngern nehmen, nicht sehr viel. Nicht mehr, als wir uns vorstellen können. Ja? Und die Jünger, die waren eher dazu geneigt, hier mystischen Gedanken, ja, dem mystischen Gedankenlauf zu geben oder dem Glauben zu schenken, an ein Gespenst zu glauben, als daran zu glauben, dass der Herr, ihr Herr, jetzt zu ihnen kommt. In solchen Situationen, wenn wir so in dieser Angst sind und so in dieser Not sind, erkennen wir oft nicht, dass der Herr ganz nah ist. Dass er ganz nah ist. Dass er nebenher geht. Ja, wir erkennen sogar manchmal darin noch ein Gespenst. Und was jetzt kommt, ist so wunderbar. Wie reagiert Jesus darauf? Ist ja nicht gerade schön, ne, als Gespenst bezeichnet zu werden. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Jesus gibt sich jetzt hier ihnen zu erkennen. Sie erkennen Jesus nicht, aber Jesus kennt sie und er gibt sich ihnen zu erkennen. An dieser Stelle haben wir hier wieder mal einen klaren Beleg dafür, dass der natürliche Mensch, er erkennt Jesus nicht. Jesus kann ganz in der Nähe sein und er erkennt ihn nicht. Er ist eher dazu geneigt, mystischen Gedanken eben dort Raum zu geben, ein Gespenst zu sehen. Deshalb spricht Jesus zu den Jüngern. Wenn Jesus sich dir und mir nicht zu erkennen gibt, sehen wir ihn nicht. Von unserem Fleisch aus sind wir nicht in der Lage dazu. Deshalb sehen wir hier alle, die Jesus erkennen durften in ihrem Leben, durften ihn deshalb erkennen, weil Jesus gesagt hat, hier bin ich, ich bin's. Jesus gibt sich zu erkennen. Und er gibt nicht zu erkennen, sich zu erkennen und sagt, so, jetzt müsst ihr mal ein bisschen kräftiger rudern oder dass er denen verschiedene Anweisungen gibt und bleibt da schön so abseits. Das Erste, was er macht, sagt, fürchtet euch nichts. Mit anderen Worten, ihr lieben Jünger, es ist alles gut, ich bin bei euch. Und das ist das, was die Jünger in diesem Moment aber noch nicht begreifen können. Und wenn wir in so einer Situation sind, wo Not uns umgibt, Dinge, die uns unruhig machen, wenn es links und rechts stürmt und wir lesen dann in der Schrift, steht geschrieben, fürchte dich nicht, dann denken wir doch, ja, schön. Das steht hier schön geschrieben. Aber ich fürchte mich eben. Ja? Und so ging es den Jüngern auch. Jesus sagte es ihnen, aber sie sitzen dort immer noch zitternd im Boot, bis auf einen. Das war der Petrus. Wo er diese bekannte Stimme hört, das ist ja unser Herr, das ist unser Meister und so seine Gestalt und wie er dort auf dem See so steht. Plötzlich sind diese ganzen Gefahren, wohlgemerkt, Petrus war ein Seemann. Das war der war nicht naiv, ja. Das darf man Petrus nicht unterstellen. Aber wo er Jesus anschaut und seine Herrlichkeit und dieser Zuspruch, dann ist er so davon erfüllt, dass die Dinge, die der Wind ist immer noch voll am Pfeifen und die Wellen sind immer noch hoch, dass das für ihn zur Nebensache wird. Es ist für ihn keine Bedrohung mehr. Diese Wellen sind für ihn keine Bedrohung mehr, der Wind keine Bedrohung mehr. Er sieht einfach nur Jesus und das, was Jesus gesagt hat, fürchte dich nicht. Und er sagt, Herr, wenn du es bist, das ist hier kein Test an dieser Stelle. Ich empfinde es zumindest nicht so, sondern es ist einfach nur eine Freude über seinen Herrn, dass er sagt, Herr, wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen. Ich will jetzt bei dir sein. Zwar auf dem See, aber wenn du das willst, ich will das gerne. Und das ist schön, ja? Mitten in einem Umfeld, wo es links und rechts kracht, wo es alles schwarz und dunkel ist, bei Jesus zu sein, ganz nah bei Jesus zu sein und drüber zu stehen. Jesus war nicht im See, sondern auf dem See. Er stand drüber. Und was sagt Jesus jetzt? Man könnte sich vielleicht denken, dass Jesus sagt, Petrus, komm, du weißt doch, sowas geht nicht. Ich kann das zwar, ne? Aber bleib du mal auf dem Teppich. Jetzt so, ne? Nein, er sieht dieses Vertrauen und diese Freude, die Petrus an dem Herrn hat und dass er bei ihm sein möchte. Und er sagt, Petrus, komm, komm. Und jetzt macht Petrus etwas, was auch für unser Leben ganz entscheidend ist. Petrus verlässt eine trügerische Sicherheit. Sie waren im Boot und sie haben sich an das Boot geklammert. Im Boot sind wir sicher, solange das Wasser nicht dort zu hoch drin ist, ja, sind wir dort sicher. Aber das ist eine trügerische Sicherheit. Und oft sind wir auch als Christen so, wir klammern uns an Dinge, wo wir meinen, das hält uns jetzt über Wasser. Aber das ist eine trügerische Sicherheit. Eine richtig, richtig große Welle einmal übers Boot und schon wird es sinken oder kippt es um, ja. Petrus verlässt jetzt diese menschliche Sicherheit, das Boot, und steigt aufs Wasser. Ich kann mir das einfach schlecht vorstellen, wie er sich dabei wohl gefühlt haben muss, so aus dem Boot und so. Ja, aufs Wasser. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er sich tatsächlich da keine Gedanken gemacht hat. Er war einfach von dem Anblick des Herrn so erfreut. Und wir wissen ja, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, dass er aus dem Boot aussteigt und auf Jesus zugeht. Und die Jünger sitzen dort im Boot, ne? Schütteln nur den Kopf und sagen, was ist das? Träumen wir oder wachen wir? Kann das wahr sein? Ja. Wenn Jesus sagt, komm, dann geht das. Hier war diese Ebene komplett schon verlassen, dass man das mit dem Verstand, mit seinen Erfahrungen, mit seiner Weisheit irgendwie begreifen könnte, oder? Aber es war Realität. Jesus ruft, Petrus kommt, er vertraut hier dem Herrn und es funktioniert. Aber die Wellen, die sind ja immer noch da, der Wind ist auch immer noch da. Es war jetzt nicht hier ruhig und er war auch voll da. Also er war jetzt nicht so ein bisschen weggetreten oder so jetzt, ja. Er war mit seinem vollen Verstand dabei. Und jetzt kommt bei ihm ein Reflex. Er war ein Seemann. Und er hört, und er weiß, okay, wenn das so klingt, dann ist die Welle ungefähr so hoch. Das konnte er sich dann gut vorstellen. Das konnte er gut berechnen, weil er erfahren war. Also auf dem Weg zu Jesus hin, in diesem vollen Vertrauen, schaltet sich dann doch wieder so dieser menschliche Verstand ein und sagt, Petrus, hast du gehört oder hast du gesehen? Das ist auch sehr interessant, wie sie beschrieben wird. Und er sah den Wind. Einen Wind kann man ja nicht sehen. Den Wind kann man sehen anhand von dem, was der Wind anrichtet. Also das war dieses Hören und Sehen und er konnte es zuordnen. In dem Moment sagt er, wow, da, was jetzt kommt, diese Welle, die jetzt kommt, die nimmt mich mit, 100%. Das ist so, wenn wir in einer Schwierigkeit sind und wir schlagen das Wort Gottes auf und wir haben dort einen Zuspruch, wir haben dort eine Zusage des Herrn und wir sagen so, Herr, du hast das gesagt und deswegen nehme ich das jetzt für mich wirklich an und ich gehe jetzt. Ich gehe diesen Weg, weil ich weiß, du hast es zugesagt. Und dann schaltet sich dann im Laufe dieses Gehens unsere Erfahrung ein und sagt, also aus Erfahrung wird das nicht gut gehen. Unsere Weisheit, unsere Erfahrungen, unsere Überlegungen, die fangen plötzlich an, wieder vor unseren Augen zu stehen. Wir haben nicht mehr Jesus vor Augen, sondern unsere Erfahrung und sie bekommt jetzt wieder mehr Gewicht. Und in dem Moment, wo unsere Weisheit, unsere Erfahrung, wo das, was uns umgibt, wieder vor uns steht und wir nicht mehr im Vertrauen auf Jesus gehen, sinken wir. Und von daher habe ich auch die Predigt so überschrieben, das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Gott erzieht uns zum konsequenten Vertrauen auf sein Wort. Nicht der Anfang, sondern das Ende krönt. Petrus macht einen sehr guten Anfang. Aber dann passiert das, was uns so lange passieren wird, solange wir in unserem Fleisch sind. Unser Verstand, unsere menschliche Expertise, die wird uns immer wieder sagen, das kann nicht gut gehen. Das musst du so und so machen aus Erfahrung. Das hast du hier gelesen, das hast du da gehört und deswegen wird es nicht funktionieren. Warum? Weil unser Blick dann auf das irdische, vergängliche gerichtet ist, auf unsere eigene Kraft, auf unsere eigene Weisheit. Und wenn wir uns dem widmen, gibt es nur eine Konsequenz. Wir werden sinken. 100%, wir werden sinken. Es geht nicht ein bisschen Vertrauen auf Gott und ein bisschen auf meine Erfahrung. Es funktioniert nicht. Das haben wir bei Petrus hier ganz klar gesehen. Er beginnt zu sinken. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Sehen wir noch einen Punkt. Er hat Furcht. Woher kommt eigentlich Furcht? Woher kommt Angst? Seit wann hat der Mensch Angst? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Denk mal an den Garten Eden. Davor lesen wir an keiner einzigen Stelle, dass der Mensch Angst hatte. Da waren Löwen, da waren Tiger, da waren Schlangen. Die hatten keine Angst, es gab keinen Grund, Angst zu haben. Erst seit der Sünde, seitdem sie sich gegen Gott entschieden haben, seitdem sie ihrem Verstand mehr Glauben geschenkt hatten, ihrer Logik oder ihrem Verständnis mehr Glauben geschenkt hatten als Gott, kam diese Angst. Wie war das von der Schlange? Sie hat gesagt, nee, was Gott dort sagt, das stimmt so nicht, denn wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Eva überlegt, benutzt ihren Verstand und sagt, okay, wenn das so ist, dann entscheide ich mich dafür. Diese menschliche, fleischliche Entscheidung führte letztendlich dazu, dass die Angst Einkehr gehalten hat in das Leben der Menschen und uns begleitet. Und wir müssen wissen, immer dann, wenn wir Angst bekommen, wenn uns Furcht einfach überkommt, dann kommt das von unserem gefallenen Fleisch. Denn es heißt, Angst ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Die vollkommene Liebe ist, wenn wir Jesus fest im Blick haben und sagen, es zählt alleine das, was er sagt. Und wenn ich in seinen Wegen wandle, gibt es keinen Grund, Angst zu haben. Und doch, wir sind von unserem Fleisch umhüllt. Ja, also wir sind Fleisch und Blut. Und solange wir Fleisch und Blut sind, wird uns diese Angst immer wieder überfallen. Aber ist es wichtig, dass wir das einordnen, dass wir wissen, diese Angst kommt immer dann, wenn wir auf uns schauen. Nicht, wenn wir auf Jesus schauen. Wenn wir auf Jesus schauen, werden wir nie Angst haben. Weil wenn wir auf uns schauen, auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Möglichkeiten, auf unsere Situation, dann haben wir Angst. Mehr oder weniger. Und so geht es hier Petrus. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Das ist etwas, was wir häufig vom Psalmisten David lesen. Herr, hilf mir. Hilf mir aus dieser Situation, rette du mich. Ist das jetzt schlecht oder ist das gut, was der David und was Petrus machen? Es ist genau das, was wir tun müssen. Ich sag, wir werden immer wieder von Angst überfallen. Wir werden das, solange wir in unserem Fleisch sind, nicht verhindern können, dass unser Fleisch dort immer einen Strich durch die Rechnung macht, wenn es um das Vertrauen auf Gott geht. Die richtige Reaktion ist dann wichtig. Er hätte auch eine andere Option gehabt, oder? Zwei hätte er noch gehabt. Vielleicht sogar drei, aber die dritte wäre so ein bisschen schräg. Die eine wäre, kehrt machen. Er kannte ja schwimmen, ne? Und zum Boot zurückschwimmen. Zu der trügerischen Sicherheit wieder zurück. Oder er hätte schreien können, Jakobus, mach mal hin. Na, ich bin ja am Sinken, hilf mir mal. Wäre auch eine Möglichkeit. Die dritte ist deswegen, einfach aufgeben und sinken, wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja? Was allerdings einige auch tatsächlich machen. Ja? Nein, er wendet sich jetzt wieder an Jesus und sagt, Herr, hilf mir, rette du mich. Daran sehen wir, er vertraut dem Herrn. Er ist jetzt leider überfallen worden von seiner menschlichen Schwäche, von der Angst. Aber er richtet seinen Blick wieder auf den Herrn. Und das ist das Schöne, dass wir als Kinder Gottes das immer, immer und immer wieder tun dürfen. Und wenn wir 100-mal am Tag von der Angst überfallen werden und dann so in so einer Situation anfangen zu sinken, dürfen wir wieder zu dem Herrn rufen und sagen, Herr, hilf du mir. Und Jesus sagt hier nicht, Petrus, immer, was soll das denn jetzt? Ja? Nee, jetzt das musst du schon selber zusehen. Du hast schon, ich gehe jetzt mal vom Text weg, du hast jetzt schon 5-mal am Tag mich so angerufen, jetzt musst du doch langsam gelernt haben. Nein. Der Herr packt seine Hand und zieht ihn dort wieder hoch. Und das ist interessant, also Petrus war ja noch auf dem Weg zu Jesus, richtig? In dem Moment, wo er scheint, ist Jesus ganz bei ihm. Er ist sofort da. Er sagt nicht, warte Petrus, halt doch ein bisschen durch, ich bin gleich da. Nein, er ist sofort da. Er ist sofort da und hilft ihm. Und das ist diese herrliche Eigenschaft, die wir in der Schrift finden. Wenn wir den Herrn anrufen, er ist sofort da. Er muss nicht erstmal noch irgendwas erledigen und dann ist er dann irgendwann, wenn er fertig ist, für uns da. So geht's uns. Aber wenn wir den Herrn anrufen, dann dürfen wir wissen, er hat sofort gehört und er reagiert auch sofort. Nur erkennen wir das nicht immer. Petrus, jetzt bei dem Herrn, spürt seine Hand. Aber er hört doch etwas. Jesus sagt ihm etwas. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Was steckt eigentlich in dieser Frage? Ich denke, ich würde sagen Vorwurf, oder? Ich würde sagen, diese Frage beinhaltet einen Denkanstoß an Petrus. Er sagt mit anderen Worten, Petrus, nenne mir mal einen Grund, mir nicht zu vertrauen. Kannst du mir eine Situation nennen, wo ich nicht mehr weiter wusste und wo ich nicht helfen konnte, wo mir die Hände gebunden waren? Kennst du eine Situation, kannst du mir eine Situation nennen, wo ich machtlos dastand? Das ist das, was Herr Petrus hier sagt. Denk mal nach. Gibt es einen einzigen Grund, mir nicht ganz zu vertrauen? Und das Zweite ist, dass der Petrus darauf aufmerksam macht. Sagt, Petrus, du hast einen wunderbaren Wunsch gehabt, auf dem Wasser zu mir zu kommen. Aber du wirst immer wieder erleben, dein Fleisch ist ein ungläubiges Fleisch. Es wird sich nie bekehren. Vers 32, und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Was kann man daraus sehen? Lektion beendet. Ja, wir können hier sehen, dieser Wind, der war tatsächlich von Gott geschickt. Jesus wusste ganz genau, da kommt jetzt ein Wind auf und deswegen muss ich meine Jünger jetzt rausschicken. Und das ist das, was wir oft nicht verstehen. Aber die Absicht ist, es sollte eine Lektion sein für alle Jünger. Die Jünger, die vielleicht vorher noch im Boot waren, ne, die waren ja immer noch dort, sicher dort im Boot, die haben das Ganze beobachtet und wo Petrus am Sinken war, haben sie gesagt, naja, war doch klar, ne? Hätte ja auch nicht anders ausgehen können. Aber wo sie dann gesehen haben, wie das ausging, was kommt dann? Wo sie diesen Ausgang gesehen haben, da heißt es, die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Es war nicht nur eine Lektion für Petrus. Ich denke, Petrus hat besonders viel daraus lernen dürfen. Aber auch die Jünger, die es beobachtet haben, die haben gesehen, was für eine herrliche Macht, die unseren Verstand völlig übersteigt und die vorher noch so zurückhaltend dort im Boot geblieben waren, waren jetzt völlig und ganz ergriffen von der Herrlichkeit Jesu. Und das ist auch immer, immer, immer das Ziel, wenn Gott uns in diese verschiedenen Schwierigkeiten, Stürme hineinführt. Er will uns seine Herrlichkeit zeigen. Nur in der Zeit, wo der Sturm noch wütete und wo das Wasser noch reinschwappte, fiel es den Jüngern schwer, das zu erkennen. Aber es kommt eine Zeit, wo sich dann der Sturm wieder legt, wo Jesus dann im Boot ist, wo er wieder Ruhe schenkt. Und dann gibt dir die Zeit, dich zu freuen und dankbar zu sein für das, was du jetzt gelernt hast. Und das sind so, ja, das sind Lektionen. Die Anzahl dieser Lektionen hat Gott bestimmt für uns. Und zwar für einen jeden Einzelnen von uns. Der eine muss ein paar Einheiten mehr kriegen und der andere ein paar weniger. Der eine muss ein bisschen länger in der Schule, ein paar Mal nachsitzen vielleicht noch, ja. Aber es ist niemals etwas Negatives, sondern wir sehen ja hier, Petrus war doch eigentlich der Mutigste gewesen. Aber irgendwie brauchte er eine besonders einprägende Lektion. Es soll immer zu dem Ziel führen, dass wir Jesus noch besser kennenlernen. Also bei der Schule ist es ein bisschen so, wenn man nachsitzt, ist das ja eigentlich etwas Negatives so, dass man nach, ja, irgendwie kriegst du es nicht gebacken oder so jetzt, ja. Nachsitzen bei Jesus heißt, es ist ein Privileg. Du darfst eben eine Situation mehr mit ihm durchleben. Deswegen heißt es in Jakobus auch, dass wir es für lauter Freude halten sollen, wenn wir in mancherlei Versuchungen oder Prüfungen fallen. In mancherlei. Also haltet es für lauter Freude. Dank dafür. Es ist nicht so, dass, das könnte man meinen jetzt, wenn ich besonders viel Schweres erlebe, dann bin ich besonders schlimm und Gott muss sehr viel an mir schleifen und feilen, weil ich so schlimm bin, deswegen muss ich so Schlimmes viel jetzt erleben, muss Gott durch so viele Situationen mich durchführen. Nein, sondern du hast das Privileg, dass du besonders viel erfahren darfst mit dem Herrn, dass er dir ganz besonders nahe ist, dass er es dir zutraut. Er traut es dir zu, dass du einige Schwierigkeiten mehr erlebst als der eine oder der andere. Also weg von diesem Nachsitzen in der Schule hin zu dem einen unbezahlten Extra-Unterricht bei dem Herrn Jesus, den du bekommen darfst. Nur eines bleibt. Unserem Fleisch wird das nie gefallen. Warum? Weil es immer weniger zu sagen dann hat. Unser Fleisch will bestimmen, wo es lang geht und will bestimmen, was richtig und falsch ist. Und die Schulen Jesu stehen dem genau entgegen. Dann passiert nämlich das, was Johannes gesagt hat. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Und mit jeder Schule nehmen wir ab. Das Fleisch, das Ich, das ist die Absicht Jesu. Dass die Herrlichkeit Jesu uns immer mehr erfüllt. Zum Schluss noch zwei Anwendungen zu dem, was ich schon eingestreut jetzt habe, was wir uns einfach merken können. Je mehr es um uns stürmt, desto konsequenter müssen wir auf Jesus schauen und ihm auch kompromisslos vertrauen. Also je mehr es uns eigentlich zuwider ist, einfach nur auf Jesus zu vertrauen, desto mehr sollten wir es tun. Die Frage ist aber, was heißt denn jetzt auf Jesus schauen? Für die Jünger war das ja einfach, ne? Er war ja da. Wie machen wir das jetzt? Ich kann ja auch sagen, ja, schau auf Jesus. Ja, und wie mache ich das jetzt? Haben wir da eine Idee? Wie können wir auf Jesus schauen? Wie steht es in Johannes 1? Die Verse 1 bis 5. Vielleicht können wir die mal aufschlagen. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst oder ergriffen. Auf Jesus schauen heißt aufs Wort schauen. Jesus ist das Wort, und das Wort ist Jesus. Wenn wir heute auf Jesus schauen wollen, wie damals Petrus auf Jesus geschaut hat, um Dinge zu bewerkstelligen, die menschlich unmöglich zu sein scheinen, dann ist es hier, aufs Wort schauen. Das ist nämlich die Herausforderung. Je größer das Problem, das uns plötzlich überfällt, je größer die Angst, desto mehr sind wir dazu geneigt, den anzusprechen und zu fragen, wie mache ich das, den anderen zu lesen, zu recherchieren. Wir fragen lieber unseren Gott Google, ne, als unseren himmlischen Vater, ja? Was mache ich denn jetzt? Schnell in Google eingeben. Das ist so typisch Mensch. Also, dass wir auf unsere Erfahrungen und das Gleiche, was ich schon gesagt habe, uns verlassen. Aber das Rezept ist sofort ins Wort Gottes. Und ich suche im Wort Gottes so lange, bis ich für meine Frage jetzt eine Antwort habe. Und wenn ich das aufrichtig tue, wir haben es bei Petrus gesehen, dann ist Jesus nicht weit. Und wenn ich nicht weiter weiß und schreie, Herr, ich habe keinen Durchblick, ich finde einfach nichts, ich sehe nur Buchstaben, ja, dann dürfen wir zu ihm rufen und dann ist er ganz nah. Er gibt uns definitiv immer Antwort in seinem Wort. Und dann, wenn wir dann Jesus, vielleicht ist es euch auch schon oft ergangen, wenn du dann so in dem Wort vertieft bist, dann plötzlich werden alle Probleme dann plötzlich so unwichtig. Sie gehen zur Seite weg, es ist alles irgendwie keine Bedrohung mehr, sie sind noch da. Aber es ist keine Bedrohung für einen mehr. Also alleine den Zusagen des Wortes Gottes. Vertrauen. Such die Antwort, such die Wegweisung alleine im Wort Gottes. Und vor allen Dingen vertraue nur dem Wort Gottes. Es kann noch sich so klug anhören, was die Menschen sagen. Aber es sind nur Gedanken, Erfahrungen, Überlegungen von Menschen. Sie können irren. Gott irrt nie. Und das Zweite, setze deine Erfahrungen, Weisheit, deine Sicherheiten und Entscheidungen niemals über die Zusagen und Anweisungen des Wortes Gottes. Und dazu eben Sprüche 3, 5 bis 6. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das ist deswegen so wichtig, dass wir uns das immer wieder sagen, weil wir dazu geneigt sind. Die erste Reflex ist so wie bei Petrus. In eigenen Erfahrungen Gehör zu schenken, anstatt auf Jesus zu schauen. Und wir werden, wenn wir diesem Beispiel wirklich folgen, wenn wir diesen Anweisungen der Schrift folgen, wenn wir uns ganz konsequent dem Wort Gottes zuwenden und den Zusagen vertrauen, Herr, du hast gesagt, du wirst für mich sorgen, dann wird er das auch tun, wenn er das gesagt hat. Nennen wir mal einen Grund, warum er das nicht tun sollte, wenn er das gesagt hat. Und wenn wir uns einfach gegenseitig da so ermutigen, kann die vierte Welle durchkommen. Oder? Und wir haben unseren Herrn und er ist bei uns. Und wenn wir ihn nicht verstehen und ihn absolut nicht verstehen, ist er sogar ganz nah bei uns. Amen.